Also zunächst, wir haben nur versteinerte Knochen noch von diesen Tieren. Also ich untersuche, um es nochmal klarzustellen, keine Dinosaurier in dem Sinne, sondern die Vorläufer der Säugetiere, also unsere eigenen Vorfahren. Und man kann das Innenohr zum Beispiel, das ist ein Hohlraum, der von einem Knochen umschlossen wird, den kann man sehr schön durch Tomografien zum Beispiel modellieren, in dreidimensional am Computer. Oder man kann auch die Gehörknöchelchen oder die Knochen, die den Schall geleitet haben, die kann man also auch noch untersuchen. Die sind noch da, die sind erhalten in den meisten Fällen. Und schwieriger wird es schon mit einem Trommelfell, weil das sind ja Weichteile, die sind meistens nicht mehr da. Da gibt es aber bei den Vorläufern der Säugetiere so eine dünne Knochenwand am Unterkiefer. Und da hat man lange Zeit vermutet, das könnte vielleicht eine Art Trommelfell gewesen sein. Wusste man aber nicht genau.
Was Sie konkretisiert haben, denn das, was man nicht so genau wusste, ist jetzt mit ein bisschen genauerem Wissen versehen. Das handelt sich tatsächlich um Trommelfell. Was haben Sie da rausgefunden?
Ich habe den gesamten Hörmechanismus entschlüsselt. Das heißt, ich habe die Mittelohrknochen, den Unterkiefer und das Innenohr modelliert und habe mir dann angeschaut, wie könnte der Schall übertragen worden sein von dieser dünnen Knochenwand zum Innenohr. Und ja, diesen Hörmechanismus hatte man bislang nicht verstanden. Und das konnte ich jetzt also sagen wir mal aufklären. Mhm. Und diese dünne Knochenwand am Unterkiefer, das entspricht sozusagen einem sogenannten Plattenabsorber. Also das wird häufig in Konzertsälen, werden so Platten an die Wände geschraubt, mit denen man so Echo-Effekte zum Beispiel aus der Luft filtern kann oder unerwünschte akustische Effekte wegbekommt. Das heißt, solche Platten sind geeignet, um Schall aus der Luft aufzunehmen, und so ähnlich funktionierte das wahrscheinlich damals auch am Unterkiefer dieser Tiere. Die konnten also damit niederfrequenten Schall aus der Luft hören.
Damit es Leuten ein bisschen plastischer werden kann, die mit Paläontologie vor allen Dingen Jurassic Park verbinden oder sowas. Sie haben gesagt, Sie haben nicht an Dinosauriern geforscht, oder das ist nicht die Gruppe, die Sie untersuchen, sondern an den Vorläufern der Säugetiere. Über welchen Zeitabschnitt sprechen wir, wenn wir von 250 Millionen Jahren sprechen? Und was sind das für Tiere?
Also von der Zeit her befinden wir uns noch vor den Dinosauriern, die gab es da noch gar nicht. Das ist also das Ende des Erdaltertums oder Paläozoikum genannt. Damals waren die beherrschenden Landwirbeltiere die Therapsiden. Das ist also die Gruppe, die vor den Säugetieren lebte, von denen auch die Säugetiere abstammen. Und das waren also ganz verschiedene Tiere, mausgroße bis nilpferdgroße Landwirbeltiere. Die haben alle möglichen ökologischen Nischen bevölkert und ja, das waren, wie gesagt, die wichtigsten Tiere damals.
Wie macht man das so beim Entdecken von, das interessiert mich jetzt am meisten? Wie sind Sie bei denen gelandet?
Das war mehr oder weniger ein Zufall. Mein früherer Lehrer von der FU Berlin, der Professor Schudack, der hatte einen Schädel solcher Tiere in der Lehrsammlung. Und ja, ich habe darüber dann früher mal eine Diplomarbeit geschrieben vor einigen Jahren, habe diesen Schädel untersucht. Und ich bin dann letzten Endes dazu gekommen, meine Tomografie damit zu machen, und habe festgestellt, man kann eigentlich nicht sehen. Also zumindest mit den normalen Verfahren, mit Röntgentomografie funktioniert einfach nicht, man sieht nichts. Und dann habe ich auch ganz schnell gemerkt, ja, es gibt eigentlich nicht viel über die Innenanatomie dieser Tiere, und ich habe dann als verschiedene Verfahren mal getestet und bin dann irgendwann zur Neutronentomographie gekommen, habe diese ausprobiert, und da kann man sehr schön fossile Knochen von Gestein unterscheiden und diese Schädel auch durchleuchten. Das funktioniert sehr gut. Ja, wie gesagt, die Ohrregion dieser Tiere, die war noch nicht so genau erforscht. Also man hatte bislang keine Tomografien machen können. Man hat mal ein paar Schädel durchgesägt, wo man genug von hatte, aber das waren also ganz wenige, und dann hat man ja immer bloß so eine Schnittfläche. Also man wusste nicht so genau, wie diese Gehörknöchelchen aussehen, wie die Schallleitung funktioniert. Und vor allen Dingen kannte man das Innenohr nicht, weil das ist komplett vom Knochen umschlossen. Und da hat man also auch sehr häufig die kleine Gehörschnecke, das ist so ein winziger Fortsatz am Innenohr, hat man einfach übersehen. Das habe ich jetzt auch festgestellt. Und man dachte, das gibt es da noch gar nicht. Und die Gehörschnecke, die ist halt dafür da, die Schallimpulse in Nervenimpulse umzuwandeln. Und ist natürlich wichtig zu wissen, ob es das schon gab. Mhm. Und dann kann man also auch sehen, welche Tiere konnten vielleicht schon Luftschall hören und welche nicht.
Das ist sozusagen so ein bisschen eine Ursprungsforschung an der Stelle, wenn wir darüber reden. Und deswegen fand ich diese Begrifflichkeit, die Geschichte des Hörens, irgendwie ganz interessant. Wie hat sich denn das entwickelt? Können Sie das sagen, dieses Hören? Wie sah denn sowas zum Beispiel ganz am Anfang, zumindest dessen, was wir jetzt wissen, was Sie wissen, aus, so ein Hören?
Die ursprüngliche Form des Hörens, das war eine ganz andere Form, nämlich das sogenannte Knochenleitungshören heißt das. Das heißt, die frühesten Landwirbeltiere, die kamen ja aus dem Wasser, die stammen von irgendwelchen Quastenflossern oder im Wasser lebenden Tieren ab. Und als die an Land gingen, konnten sie zunächst überhaupt keine Töne hören aus der Luft. Also die konnten im Grunde genommen nur Erschütterungen vom Boden spüren. Dadurch, dass sie noch nicht so eine aufrechte Körperhaltung hatten, lagen sie meistens auch mit dem Körper auf dem Boden und häufig auch mit dem Unterkiefer, so wie Krokodile zum Beispiel oder Schlangen. Und wenn dann irgendwo ein Tier vorbeilief, dann konnten sie halt diese Erschütterungen des Bodens einfach spüren über den Unterkiefer. Das hat man lange Zeit schon vermutet, aber hatte noch nicht so richtig Beweise dafür. Und ja, ich habe jetzt den Schädel eines etwas fortschrittlicheren Therapsiden untersucht, der also schon eine etwas aufrechtere Körperhaltung hatte. Und da funktioniert das natürlich nicht mehr. Das heißt, der hatte keinen Kontakt mehr zwischen Unterkiefer und Boden. Das heißt, der wäre taub gewesen, hätte also nichts hören können. Und wenn da ein Raubtier kommt, dann
leichte Beute.
Ja, wäre leichte Beute gewesen. Es wäre schlecht gewesen. Und insofern ist das recht plausibel, dass der natürlich zuerst unbedingt so ein Trommelfell brauchte, um auch die Töne aus der Luft hören zu können. Ja, die Vorstellung ist gar nicht so neu, die gibt es seit 50er Jahren, aber man hatte eben, wie gesagt, noch keine richtigen Beweise dafür und hatte die Anatomie des Ohrs noch nicht so untersucht. Ja, aber das konnte ich jetzt ganz gut nachweisen, dass das tatsächlich so stimmt.
Das wäre ja eine total zielgerichtete Form der evolutionären Entwicklung eigentlich, ja, wenn das Tier das auf einmal anfängt, nicht mehr auf dem Boden so nah zu sein, dass die Schwingungen alleine reichen, um sich zu orientieren und zu wissen, ist da eigentlich hinter rings um mich irgendwas, dann zu sagen, okay, jetzt bräuchte ich eigentlich Gehörsinn, so funktioniert es ja nicht. Zumindest wenn wir Darwin folgen und der Idee der Evolution ist das ja immer durch Zufallskomponenten und ökologischen Druck erzeugt. Wie können Sie sehen anhand Ihrer Forschung, wie sich zum Beispiel eben diese Frühform des Trommelfells irgendwie entwickelt hat, wo die entstanden ist?
Es gibt sehr viele Fossilien von diesen Tieren aus Südafrika beispielsweise oder China, Russland. Und man kann am Unterkiefer so eine Entwicklung festmachen. Also man sieht, dass sich diese dünne Knochenplatte dort am Unterkiefer bildet. Zunächst ist sie recht robust noch gebaut und dick. Also die wird wahrscheinlich noch nicht sehr gut zum Hören geeignet gewesen sein. Aber irgendwann wird diese Struktur immer größer und dünner. Das ist dann so eine richtige runde Struktur. Und man kann das in dem Stammbaum sozusagen festmachen, dass diese Platte immer größer wurde. Es kann aber durchaus sein, dass die ursprünglich mal einen ganz anderen Sinn hatte, dass da vielleicht irgendwelche Kiefermuskulatur dran befestigt war oder so. Das weiß man nicht genau. Und erst später, sagen wir mal, hat das Tier in Anführungsstrichen gemerkt, das ist ja auch noch zu was anderem gut und vielleicht kann man ja damit hören. Also solche Sachen gibt es auch häufig in der Evolution, dass Strukturen entstehen und dann plötzlich eine ganz andere Funktion bekommen irgendwann.
Aber von so einer Knochenplatte bis zu dem, was wir heute haben, wir hatten es am Anfang, ne, schwer nachzuweisen, an Fossilien sind ja Dinge, die eigentlich aus Weichteilen bestehen, also wo es kein festes Gewebe wie ein Knochen ist, der versteinert sein kann. Wie weit ist denn das noch bis zum Trommelfell, so wie wir das bei heutigen Lebewesen und uns selber kennen, von dem Moment, den Sie da hatten?
Ja, also im Laufe der Evolution wurde diese Knochenplatte immer dünner und dahinter ist also noch so ein Spalt gewesen. Da vermutet man, dass da also eine Membran noch gespannt war. Diese Membran wurde offensichtlich immer größer und die Knochenplatte wurde immer stärker zurückgebildet und irgendwann haben wir bloß noch so einen kleinen Knochenring und den haben wir also auch noch im Ohr und darin ist unser Trommelfell gespannt, ne? Und die Knochen, dieses Trommelfell umgeben, also das sind auch noch dieselben wie damals, sage ich mal. Also das kann man auch zurückverfolgen.
Eine direkte Linie mit nicht vielen Abzweigungen von dem Vorsäugetier zu unserem Hörapparat.
Kann man so sagen, also die Knochen entsprechen denselben wie heute, also Hammer, Ambris, Steigbügel, die drei Gehörknöchelchen, die wir haben. Ja, zwei davon bildeten damals das Unterkiefergelenk, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, also die mussten damit hören und kauen gleichzeitig. Dieser Schall musste vom Unterkiefer übers Kiefergelenk zum Innenohr geleitet werden. Ne? Und da hat man lange Zweifel gehabt, dass das überhaupt funktioniert. Man würde ja dann auch immer den Lärm beim Kauen hören und also immer wenn sie fressen, dann hat man also einen Mordsstress gehabt. Ja. Also und das konnte ich jetzt ganz gut zeigen, dass dieses Unterkiefergelenk diese Doppelfunktion hat. Das heißt, wenn die zugebissen oder gekaut haben, dann wurde das eine massive, stabile Einheit und dann konnten keine Töne weitergeleitet werden. Ne? Und nur wenn die Kiefermuskulatur entspannt war, dann war es möglich, Schall zu leiten.
So eine Kopplung-Entkopplungsschaltung
ja,
quasi.
Ja, so ähnlich, ja.
Jetzt haben wir also so eine Entdeckung und Die große Frage stellt sich, was fangen wir damit an? Was bringt uns das jetzt? Also uns im Sinne von so als gesellschaftlicher Faktor. Forschung, Wissenschaft hat ja immer damit zu tun, dient sozusagen der Gesellschaft. Was ist denn der praktische Nutzen, jetzt ganz blöd gefragt, der praktische Nutzen Ihrer Erkenntnis?
Naja, das ist generell bei Evolution so, dass natürlich das fürs Verständnis und für die Lehre, auch für die Vermittlung an den Nachwuchs, an Schulen und so weiter, ist es natürlich wichtig, dass man vielleicht solche Sachen dann vermitteln kann und ja, um einfach ein tieferes Verständnis für unsere Herkunft zu bekommen. Ansonsten praktischer Nutzen, ja, man könnte sich manchmal vorstellen, dass man solche Strukturen, wenn man sie dann aus der Natur erkannt hat, wie sie funktionieren, dann kann man die auch in der Technik vielleicht benutzen. Das macht man auch häufig, sogenannte Bionik, dass man vielleicht irgendwelche Geräte konstruiert, wo man diesen Mechanismus, den man von den Therapsiden beim Hören kennt, da vielleicht irgendwie anwendet. Da fällt mir jetzt im Moment noch nichts Konkretes so ein, aber denkbar ist natürlich alles.
Das weist ja darauf hin, dass es sich bei dieser Wissenschaft nicht mehr um etwas handelt, wo Leute im Dreck wühlen und Knochen rauspulen und dann versuchen, das wieder zusammenzubauen zu dem Tier, das es mal war, bevor es versteinert worden ist. Wie sieht denn moderne Paläontologie heute aus?
Ja, das ist wesentlich interdisziplinärer. In meinem Fall ist es so, dass ich ganz moderne Methoden mit einbeziehe, also die Neutronentomographie zum Beispiel, die für die Materialwissenschaft hauptsächlich benutzt wird, um verschiedene Motorenteile, alles Mögliche zu untersuchen. Und das eignet sich natürlich auch sehr schön, um Fossilien zu untersuchen. Dann moderne Verfahren der 3D-Modellierung am Computer. Also ich mache dann aus diesen Tomographiedaten 3D-Modelle und man kann dann mit solchen 3D-Modellen alles Mögliche machen. Zum Beispiel kann man die Mechanik des Ohrs simulieren. Man kann die Knochen in 3D plotten in Kunststoff. Also man kann Stressanalysen machen, also so ähnlich mit Methoden, die man in der Statik verwendet, zum Beispiel im Brückenbau, um zu gucken, ob eine Brücke zusammenfällt, wenn man einen bestimmten Druck irgendwo anbringt. Sowas kann man dann auch mit den Knochen machen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Disziplinen, die da auch eine Rolle spielen. Also moderne Paläontologie ist also sehr, sehr viel mehr als nur Knochen aus dem Boden herauszukratzen.
Und doch landet es oft genau bei dieser Untersuchung von Lebewesen, von Tieren. Nicht zuletzt auch, weil das ja so ein bisschen dazu dient, das alles zeitlich einzuordnen und ja, die Geschichte der Erde eigentlich nachvollziehen zu können. Man könnte ja sagen, eigentlich wissen wir relativ gut, vor 4,7 Milliarden Jahren ist es irgendwie entstanden. Wie es entstanden ist, kann man einigermaßen auf den Punkt bringen und im Groben ist das ganz gut skizziert, so Punkt. Wofür braucht es Paläontologie heute, also moderne Forschung, so wie Sie sie ja betreiben?
Also es gibt im Grunde genommen mehrere Aspekte. Also der eine ist natürlich die Evolutionsforschung. Also es ist längst nicht so, dass man jetzt ja alles kennt. Also es kommen jedes Jahr unzählige neue Funde zutage. Und man kann auch alte Funde wieder nochmal neu untersuchen, so wie ich das jetzt gemacht habe. Die Stücke, die kennt man schon seit 100 Jahren, die liegen in irgendeiner Sammlung. Wenn man dann mal eine Tomographie macht, dann findet man plötzlich ganz neue Sachen heraus. Also da ist längst nicht Schluss, da findet man sehr viel Neues noch heraus. Also wie gesagt, um einfach die Evolution rekonstruieren zu können, um zu wissen, wo wir herkommen für pädagogische Zwecke und so weiter. Das ist natürlich wichtig zu wissen. Dann gibt es natürlich noch auch wirtschaftliche Aspekte, zum Beispiel die Gliederung der Erdgeschichte, die zeitliche Gliederung. Also wenn man bestimmte Fossilien kennt, das sind sogenannte Leitfossilien, die kommen also nur in ganz bestimmten Schichten vor und haben also in einem ganz eng abgegrenzten Zeitraum nur gelebt. Dann kann man, wenn man solche Fossilien findet, dann kann man die Gesteine datieren, die man im Gelände findet. Ja, und das kann man also auch, um geologische Karten zu machen, sehr gut gebrauchen oder auch bei Erdölbohrungen beispielsweise, wenn man bestimmte Mikrofossilien in dem Bohrklein findet, dann weiß man, man ist jetzt genau in der Schicht und bald kommt das Öl dann. Mhm. Also insofern hat das schon auch wirtschaftlichen Nutzen.
So gibt es auch, Sie haben es ja gesagt, immer wieder Entdeckungen. Erst vor 14 Tagen oder sowas oder sagen wir mal vor 3 Wochen ist zum Beispiel hier die Uni Halle mit einer Entdeckung ans Tageslicht getreten in die Öffentlichkeit und hat gesagt, es gab auch schon vor über 50 Millionen Jahren Krokodile, die ihre Brut gepflegt haben. Also sozusagen so eine Art Nachweis, der bedeutet, man weiß jetzt über längst ausgestorbene Krokodilarten, wie die sich, oder zu Teil zumindest, wie die sich verhalten haben. Verhaltensbiologie im historischen Sinne, wenn man so möchte. Trotz alledem hat die Universität Halle beispielsweise die Schwerpunktlegung in der Geologie zumindest um die historische Geologie geschmälert. Denn die spielt hier in der Ausbildung kaum noch eine Rolle und in der Forschung. Es gibt die Paläontologie quasi an der Universität hier in Halle gar nicht mehr. Was sagt denn sowas über den Stellenwert, ja, beziehungsweise der gesellschaftliche Stellenwert dieser Forschungsrichtung aus, dieses Faches?
Naja, also wenn man das weiß, dann hat man natürlich schon den Eindruck, dass, ich sag mal, an bestimmten Schaltstellen man denkt, das braucht man nicht mehr und man kann das reduzieren und man legt den Fokus auf bestimmte Anwendungen bloß noch und lässt die Grundlagenausbildung einfach ein bisschen weg, was aber, sage ich mal, doch recht kurzsichtig ist, denn wenn man nichts über Paläontologie weiß, dann wird die Ausbildung darunter leiden einfach und man wird, wie gesagt, im Gelände dann keine Gesteine mehr so erkennen können und auch nicht mehr so datieren können. Man weiß dann nicht, in welchen Zeiten man sich bewegt, wenn man bestimmte Versteinerungen findet. Also das gehört alles mit dazu. Es wird, glaube ich, auch noch gelehrt, aber wie gesagt, es ist ja etwas eingeschränkt worden und geforscht wird, glaube ich, nicht mehr sehr viel. Also ein bisschen, ja, aber...
Na, vor allen Dingen nur noch eigentlich rund um die Geiseltal-Sammlung, ne, die immer noch einen Wissenschaftler in der Betreuung hat und auch Gastwissenschaftler, die da dran arbeiten. Jetzt sind Sie ja auch nicht in Halle. Sie haben zwar hier Ihre Ausbildung erfahren,
ja.
Aber Sie sind in Duisburg-Essen an der Universität dort. Mhm. Wie sieht denn da die Forschung aus?
Also ich bin dort in der Abteilung Zoologie. Das heißt, die beschäftigen sich mit den heutigen Säugetieren vor allen Dingen, gar nicht mit fossilen Formen. Und der Bezug, warum ich die Arbeit dort schreibe, ist, dass die Forschungsrichtung an der Uni Duisburg-Essen sind grabende Säugetiere, das heißt Tiere, die mit dem Schädel im Kontakt zum Boden hören. Mhm. Ja, und das passt sehr gut zu den Therapsiden. Die haben nämlich ähnliche Hörmechanismen gehabt. Also die haben ja mit dem Unterkiefer vom Boden irgendwelche seismischen Signale aufgenommen, hatte ich ja erzählt. Und das machen also viele grabende Säugetiere heute auch noch. Und ja, da kann man also sehr viele Übereinstimmungen herausfinden und Gemeinsamkeiten. Und insofern passt das ja gut. Also ansonsten forscht man da gar nicht so sehr im Bereich Paläontologie. Es geht um die Sinneswahrnehmung insgesamt. Das heißt, auch das Sehen und die Hirnkapsel beispielsweise sind von Interesse. Da kann man nämlich auch eine ganze Menge noch herausfinden. Und ja, da sind die nächsten Entdeckungen dann, die niedergeschrieben werden müssen. Und ja, ansonsten strebe ich natürlich an, diese Untersuchungen dann fortzusetzen, weitere Tomografien zu machen und dann anschließend ein Forschungsprojekt zu initiieren. Da gibt es noch sehr viel zu tun.